Wir haben heute das Thema Auferstehung, wann und wie dran. Wir gehen im 1. Thessalonicher Brief weiter und kommen jetzt zum Kapitel 4, wo es in den Versen 13 bis 18 eben um das Thema der Auferstehung geht. Lüde, ich glaube, mein Präsenter tut von hier nicht. Das heißt, ich werde dich immer bitten. Doch? Ja, jetzt. Danke. Warum macht es Sinn, sich mit dem Wann auseinanderzusetzen? Ich denke, zum einen gilt es, ein biblisches Zeitgefühl zu lernen. Wo befinden wir uns jetzt gerade in der Heilsgeschichte? Und warum sollen wir auch die Zeichen der Zeit deuten, die Jesus uns gelehrt hat, auch was das Ende der Welt betrifft? Und das Wie, denke ich, ist auch mal ganz wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen. Es gibt eine Reihenfolge in der Auferstehung und da wird auch eine Trennung sichtbar werden, auf die will ich dann eben eingehen. Und den einen oder anderen interessiert es vielleicht auch, wie werde ich denn in der Auferstehung aussehen? Werde ich schöner sein, schlanker, vollkommener? Nee, darauf gehe ich jetzt direkt nicht ein, aber es gibt auch wichtige Aussagen dazu, wie wir in der Auferstehung sein werden. Und es ist auch wichtig, sich das neu nochmal vor Augen zu führen. Wenn wir den 1. Thessalonicher Brief lesen, machen wir eine Zeitreise auch wieder zurück in das Jahr 51 nach Christus. Paulus hat die Gemeinde ein Jahr zuvor gegründet auf einer Missionsreise, das heißt, es war eine sehr junge Gemeinde. Und wenn wir uns denken, 51 nach Christus, das heißt, Jesus ist vor ungefähr 20 Jahren gestorben und auch wieder auferstanden bereits. Also 20 Jahre zurück, das ist kein langer Zeitraum. Wenn ich mal 20 Jahre zurückdenke, wir hatten das Jahr 2000, es erinnert sich bestimmt noch jeder, wo er an Silvester gewesen ist. Und die Frage war ja auch, wird unsere IT zusammenbrechen mit diesem 2000er Problem? Und wir stellen fest, ja, 20 Jahre ist nicht lang. Und wir Menschen entwickeln selber auch für unser Leben und auch für das Leben um uns herum, je älter wir werden, ein besseres Zeitgefühl. Wobei dieses Zeitgefühl eben nur so ausreicht, ich überblicke jetzt einen Zeitraum von 52 Jahren, ein Zeitgefühl entwickelt man ja erst irgendwann mal ab 5, 6, 7 Jahren, ich weiß nicht, ungefähr. Und mir ist es mal so bewusst geworden, als ich Geschäftsleute aus Amerika zu Gast hatte, das war das Jahr 2004, wir standen im Weindorf in Stuttgart mit einem Viertel da und Schupfnudeln und die haben sich das alte Schloss angeguckt und waren beeindruckt, wie toll und schön Stuttgart ist und haben gefragt, wie sah es eigentlich hier nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Und dann war im Jahr 2004, hatte sich gerade die Bombardierung Stuttgarts zum 60. Mal gejährt. Und die Zeitungen waren voll mit Berichten, wie eben Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg aussah. Und die Innenstadt war zu 85% zerstört, also schwer getroffen. Und ich habe das denen erzählt und dann guckte ich mich um und sagte, davon sieht man gar nichts mehr. Ja. Das war dann zwar schon 60 Jahre her. Ein Tag später war ich wieder auf dem Weindorf alleine, stand wieder da mit einem Viertele. Und guckte auf das alte Schloss und dann fiel mir auf, ich bin 1968 geboren. Der Zweite Weltkrieg war da erst 23 Jahre zu Ende. Und 23 Jahre, obwohl man meint, man spürt vom Zweiten Weltkrieg nichts mehr, stellt man doch fest, man ist unmittelbar nach dem Krieg geboren worden. Also so viel eben, auch um das Zeitgefühl nochmal der Gemeinde in Thessalonich zu verdeutlichen. Ich will mit euch den Text mal lesen, den wir uns heute für die Predigt angucken wollen. Da schreibt Paulus, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen. Also mit schlafen meint er, die da tot sind. Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus aufstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Diese Gemeinde, die erst ein Jahr alt war, hatte vielleicht jetzt die Situation erlebt, dass in diesem Jahr schon ein paar Gläubige gestorben sind. Das steht jetzt so nicht im Text, aber das könnte ich aus der Antwort, die Paulus ihnen versucht zu geben, was ist denn eigentlich jetzt mit denen, die gestorben sind und jetzt ist Jesus noch nicht gekommen? Was ist mit ihnen? Und er hatte das Gefühl, dass darüber auch eine Traurigkeit entstehen kann, dass die das jetzt verpassen. Mein Vater ist zum Beispiel gestorben, da befand ich mich in der Vorbereitung meiner Hochzeit und dann war ich auch sehr traurig über seinen Tod, weil ich habe gedacht, er verpasst jetzt die Hochzeit, er verpasst einen wesentlichen neuen Lebensabschnitt, aus dem ja auch ein Enkel hervorgegangen ist, den er jetzt mit begleiten könnte durchs Leben. Aber es hat nicht sollen sein. Und die Thessalonicher wussten von der Tatsache, dass Jesus auferstehen wird, das hatte Paulus schon gelehrt. Aber dass die Toten auferstehen werden, vor allem wenn Jesus wiederkommt, dass diese zwei Ereignisse eben zusammenfallen, glücklicherweise, das war ihnen noch nicht geläufig und deswegen hat es Paulus auch in diesen Brief hineingepackt. Wenn wir den ersten Thessalonicher Brief lesen, dann stellen wir fest, das Thema, dass Jesus wiederkommt, durchzieht diesen Brief wie einen roten Faden. Da heißt es schon im ersten Kapitel, dass Paulus sich freut, den Glauben, den diese Gemeinde einfach lebt, dass dieser Glaube berühmt geworden ist in der ganzen Region. Ihre Bekehrung, ihr Dienst und eben auch ihr Glauben auf das Warten der Wiederkunft Jesu. Dafür stand die Gemeinde in Thessalonich. Das war ein aktives Warten, das war kein passives Warten, wie wir es vielleicht sehr gut dargestellt bekommen in dem Spielfilm Spiel mir das Lied vom Tod. Der fängt ja auch an, da warten, ich glaube, 4 Gangster auf einen mit dem Zug und das geht, glaube ich, 5 oder 7 Minuten. Man hört einen Windpfeifen, den Morseticker, einer spielt mit der Fliege, der nächste lässt sich auf den Hut tropfen und es ist ein passives Warten, es geschieht nichts, aber es ist sehr gut gemacht. Aber die Situation ist eben nicht in Thessalonich, es ist ein aktives Warten, eine Dienstbereitschaft, ein Brennen für Jesus und ein freudiges Warten auf die Wiederkunft. Und ich denke, uns Christen, ich nehme mich da vor allem zuerst gar nicht aus, dieses greifbare Warten ist uns total verloren gegangen. Wir erleben es, wenn sich Kinder auf Weihnachten freuen. Warum freuen sich Kinder auf Weihnachten? Weil sie was geschenkt bekommen. Mein Sohn hat jetzt im August Geburtstag, er rechnet mir gerade jeden Tag vor, wie viele Tage es noch sind, bis zu seinem Geburtstag. Ja. Und ich sehe seine Freude auf dieses Ereignis, sie ist greifbar. Manchmal lassen wir Erwachsene uns auch anstecken, zum Beispiel vor einer Fußball-WM. Man sieht überall Fähnchen an den Autos, ja, alle sind aus dem Häuschen, endlich rollt die Murmel wieder und hoffentlich kommt unser Team ins Endspiel und wird Weltmeister. Und alle fiebern mit. Und dieses Fiebern, das stelle ich in der Christenheit, zumindest die mir hier im westlichen Raum begegnet und bei mir, ich stelle es einfach nicht fest. Ja. Und ich denke, es ist was verloren gegangen, weil wir uns viel zu wenig auch mit dieser Tatsache auseinandersetzen, dass Jesus wiederkommt und wir auferstehen werden. Wir sind in unserem Alltag, auch in unserem christlichen Alltag und wir wissen, ja, die Zeiten, sie steuern darauf zu. Ich denke, Corona ist vielleicht auch ein Zeichen für diese Zeit. Aber wir sind trotzdem, denke ich, weiterhin in unserem Alltag irgendwo. Und da könnten wir uns auch an der Gemeinde von Thessalonich wieder ein Beispiel nehmen, dass wir in diesem Warten auf der Wiederkunft und auf die Auferstehung der Toten, dass wir diese auch mehr zeigen. Paulus sagt das auch noch in Kapitel 2, wo es eben heißt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Und in Kapitel 3,
damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Herrn, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Die Wiederkunft Jesu ist nach der Schöpfung, nach der Sintflut, nach dem ersten Kommen von Jesu mit seinem Leben, mit seinem Leiden, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung das nächste epochale Ereignis, auf das die Weltgeschichte zueilt. Die anderen Geschehnisse sind auch prophezeit worden und sie haben sich erfüllt. Und ich nenne gerade diese Ereignisse, weil nach diesen Ereignissen war nie mehr sowas wie davor. Den Sündenfall sollte man auch noch mit einbeziehen. Danach war auch nichts mehr so wie davor. Ja. Und jetzt haben wir aber die Situation, wenn wir auf heute schauen, jetzt sind wir ja im Jahr 2020 und wir warten immer noch auf Jesus. Er ist immer noch nicht gekommen. Und es sind jetzt fast 2000 Jahre vergangen. Und ich denke, vielleicht ist das auch der Grund, warum die Christenheit diese Naherwartung vielleicht ein Stück weit verloren hat. Im 2. Petrus 3, im Vers 3 und 4 lesen wir, das habe ich auch. Da schreibt Petrus: Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spöttereien kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Mir ist dieser Spott persönlich noch nie entgegengeschlagen. Ist vielleicht auch ein Zeichen, wo ich sage, nee, so weit sind wir noch nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir viel zu wenig das ausleben, dass wir gar nicht unsere Umwelt mit diesem Punkt konfrontieren. Hey, da gibt es ein nächstes großes Ereignis, keine Fußball-WM. Wir laufen auf was viel Weitreicheres zu, was ein universales Ereignis sein wird. Und du solltest vorbereitet sein. Und ich kann dir dazu zumindest etwas mitteilen. Wie du dich entscheidest, das überbleibt dir. Deswegen ist es jedem Christen empfohlen, eben auch ein biblisches Zeitgefühl zu entwickeln. Ich kann es den ersten Christen auch gar nicht verheißen, dass sie das Zeitgefühl noch gar nicht hatten. Ja? Wenn wir uns die Endzeitrede Jesu mal angucken, er hat ganz klar gesagt, es geht los mit der Zerstörung des Tempels. Das war erst 70 nach Christus durch die Römer und wir sind ja im Jahr 51 nach Christus. Also hätte Paulus sagen können, ihr habt mindestens mal noch ein bisschen Zeit, der Tempel steht noch. Ja. Aber so war es ja nicht. Ja. Und wenn wir uns mal angucken, wenn wir ein Zeitgefühl entwickeln, wenn wir mal gucken, in welchem Zeitgefühl lebt die Welt, die Gott, die Jesus, die den Heiligen Geist nicht kennt. Jeder Mensch fragt sich, woher komme ich und manchmal auch, wohin gehe ich. Und die Wissenschaft liefert uns dazu Antworten in der Theorie des Urknalls, dass dieser vor ca. 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden haben soll. Also eine wahnsinnig Riesenzeitspanne, dafür kann man kein Zeitgefühl entwickeln, dafür ist der Mensch nicht gebaut. Zur Erde sagen sie, dass die Erde nach ihrer Theorie 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Auch schon sehr alt. Die Menschheitsgeschichte nach der Evolutionstheorie 2,6 Millionen Jahre. Da fehlen jetzt schon ein paar Nullen hinten dran, aber 2,6 Millionen Jahre ist immer noch eine gigantisch große Zeit. Jetzt gibt es schon Auswirkungen. Politiker müssen ja auch Dinge festlegen und sie orientieren sich an diesem Zeitraster. Wenn es um die Frage geht, wohin mit dem Atommüll und wie sicher lagere ich den Atommüll, dann hat man festgelegt in Deutschland, wir müssen Atommüll mindestens sicher lagern für 1 Million Jahre. Ich bin Christ, man mag zur Kernenergie stehen, wie man will, auch als Christ, ja, kann man pro und contra sein, aber ich würde sagen, als Christ, nee, 1 Million Jahre, wenn ich eine Naherwartung habe, dass Jesus wiederkommt, ist total überzogen. Ja. Ich würde sagen, macht mal 10.000 Jahre plus Sicherheit nochmal 10 zu 20.000 Jahre. Würde ich sagen. Hätte ich auch als Politiker kein Problem, mich vorne hinzustellen. Würde man zwar sagen, du bist realitätsfern, aber ja, es ist nun mal so. Dann, was das Ende betrifft, es gibt einen ultimativen Point: Wenn unsere Sonne erlischt, dann geht auch hier bei uns das Licht auf aus der Erde. Ist ganz weit in der Ferne, 10 bis 13 Milliarden Jahre, so lange reicht ungefähr noch der Wasserstoffvorrat in der Sonne, von dem sie ja ihr Licht bezieht. Und wenn wir uns mal die Bibel dagegen anschauen, die Bibel sagt, wenn wir nach dem Erzbischof Usher gehen, der in England sitzend mal im 17. Jahrhundert die Bibel erforscht hat und das nachgerechnet hat, dann kam heraus, dass die Schöpfung jetzt auf heute, Jahr 2020, berechnet vor dem Jahr, vor 6024 Jahren stattgefunden haben muss. Ja. Ich denke auch mit den Kalenderumstellungen, lasst uns da nicht um ein Jahr oder um 10 oder um 100 Jahre streiten. Es ist komplett was anderes zu dem, was die Wissenschaft lehrt. Darum geht es mir. Interessant ist, der jüdische Kalender, und der ist uns eigentlich auch nicht so geläufig, aber in jedem Juden ist er geläufig, die Juden leben im Jahr 5780. Ganz klar, weil sie berufen sich auch auf die Tora. Und man sieht, die 6024 und 5780, das ist der gleiche Zeitraum. Ja. Wenn wir gucken, die Sintflut, die hat von heute aus gesehen vor 4368 Jahren stattgefunden. Wir sehen also auch zwischen Schöpfung und dem ersten Großereignis, das waren gerade mal 1700 Jahre. Ja. Das heißt, ein kürzerer Zeitraum wie der, auf den wir jetzt gerade schon warten müssen, dass Jesus wiederkommt. Ja. Für Israel ganz essentiell, der Auszug aus Ägypten war vor 3511 Jahren. Ja. Zwischen Sintflut und Auszug aus Ägypten sind es da nur noch 1000 und... Nee, es sind sogar weniger wie 1000 Jahre, ja. auf 800 Jahre. Rechne ich es gerade richtig? Ja. 800 Jahre, ja. Also die europäische Geschichte kann ja schon mal in den Zeitraum zurückblicken, ja. Geburt Jesu, Leben, Tod, Auferstehung war eben vor 2000 Jahren ungefähr. Und jetzt Zeitpunkt Jesu Wiederkunft und Auferstehung der Toten, gibt die Bibel kein eindeutiges Datum vor. Ja, sie warnt auch davor, dass wir das tun, da gehe ich nachher noch drauf. Aber sie sagt immer, steht nahe bevor. Und wenn ich diese Zeiträume angucke, die davor stattgefunden haben, dann denke ich, bei 2000 Jahren, die wir jetzt schon warten, da kann ich wirklich langsam denken, steht wirklich nahe bevor. Zu dem Punkt, wann wird die Auferstehung stattfinden, könnte ich eigentlich ganz einfach beenden. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, von jenem Tag aber und jeder Stunde, er bezieht das auch eben auf die Endzeit, wenn alle Kräfte der Welt schwinden, die Sterne auf die Erde stützen, heißt es in Matthäus 24, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, auch nicht ich, Jesus, sondern der Vater allein. Und Gott hat eine gute Absicht darüber, dass er uns den Tag und die Stunde nicht sagt. Und jeder Versuch, auch von gläubigen Menschen, den Tag doch zu berechnen, hat eigentlich nur in Spott geendet, weil sie sich geirrt haben. Die Frage, die Jesus hier beantwortet, wann wird das sein, der geht ja was anderes voraus. Er entzündet sich an der Diskussion mit dem Tempel. Das eine Jünger sagt zu Jesus, sieh diese Steine. Und dieser Tempel war wirklich ein monumentales Bauwerk. Und Jesus sagt, ich sage euch, hier wird jeder Stein nicht auf dem anderen bleiben und jeder Stein wird zerbrochen werden. Und dann geschieht natürlich die Diskussion, ja, wann wird das sein? Was sind die Zeichen für diese Zeit, fragen die Jünger ihn. Und Jesus holt aus und gibt eben diese Schau auf den Lauf der Zeitgeschichte. In Matthäus 24, ich will das stichpunktartig zusammenfassen, heißt es eben, zuerst muss die Zerstörung des Tempels kommen. Er hatte ja auch keine Funktion mehr. Ja, der Tempel stand für den alten Bund. Jesus hat einen neuen Bund aufgerichtet und wir sind jetzt der Tempel und aus uns lebendigen Steinen wird ein lebendiger Tempel gebaut aktuell. Es wird sein Kriegsgeschrei, Krieg, Hungersnöte, Erdbeben. Wenn wir so auch die letzten 100 Jahre Revue passieren lassen, dann würde ich sagen, ja, ich rate jedem eigentlich, der das abtut und auf diese Milliarden und Millionen Jahre Schiene schiebt. Wir sagen, das passiert immer mal, mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, die Probleme unserer aktuellen Zeit sind so akut, dass würde ich doch eher lieber die Bibel zur Hand nehmen und dort mal forschen. Wie hat eigentlich die Menschheit auch reagiert mit Katastrophen und so weiter? Was ich vergessen habe anzumerken bei diesem Zeitgefühl, das die Welt einfach hat, dass wir uns eigentlich in einem Zeitraum von Milliarden bewegen, wo unser schmales Leben, seien es 50, 70, 100 Jahre, ist nichts. Es ist nichts. Und es ist ein Trick des Teufels, die Menschheitsgeschichte homöopathisch runter zu verdünnen. Wenn wir nach diesen Zahlen leben, die uns die Wissenschaft vorgibt, sagen wir, ich lebe im Hier und Jetzt, also muss ich doch auch das Hier und Jetzt genießen. Ich brauche mir keine Gedanken machen über meine Zukunft, weil das kommen eh noch Millionen von Jahren. Das ist so. Das Plastikproblem in den Meeren hat eigentlich keine Auswirkungen. Die Ozeane werden sich in Jahrmillionen eh selber reinigen, wenn es uns vielleicht mal nicht mehr gibt, wie manch einer glaubt, der nicht an die Bibel glaubt. Und ich denke, es ist eben ein Trick des Teufels und da sollten wir nicht drauf reinfallen. Denn Jesus sagt auch, was sind die Zeichen der Zeit? Also für uns sind leider keine guten Nachrichten dabei. Wir Christen werden in Bedrängung kommen. Es wird Verrat geben, Hass und Tötung. Und wenn wir auch den Open Doors Bericht lesen, ja, die Situation haben wir. Die Christen sind die am stärksten verfolgte Religion weltweit. Auch andere Religionen werden verfolgt, nicht nur die Christen. Aber die Christen, wenn wir es global zusammenrechnen, sind die am stärksten verfolgte Religion. Die einzig gute Nachricht, die bleibt in seiner Endzeitrede, ist, dass zum Schluss das Evangelium vom Reich allen Völkern der Welt gepredigt wird. Das ist eine gute Nachricht, weil es geht kein Volk verloren, es wird kein Volk ausgeschlossen. Alle Völker bekommen die gute Botschaft zu hören. Und dann wird das Ende kommen. Und Jesus will uns jetzt nicht verrückt machen, indem er uns diese Horrorshow präsentiert, sondern es steckt eine Ermutigung dahinter und der Aufruf zur Wachsamkeit. Denn nach diesem Bericht schließt sich ganz klar der Aufruf, seid wachsam. Seid wachsam und beharrt. Weil wer beharrt bis ans Ende und es ist gut, dass wir wissen, was denn eigentlich alles kommt, bis das Ende kommt, der wird selig werden. Und dann lehrt er uns ein Gleichnis, das Gleichnis vom Feigenbaum. Da heißt es, vom Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist, dass das Ende nahe an der Tür ist und somit auch Jesus Wiederkunft. Und mit dem Wachen meint ihr auch nicht das Wachen wie die Palastwachen am Buckingham Palace, die da stehen müssen, ob es stürmt, schneit, kalt, ob Mr. Bean vorbeikommt und sie nicht lachen dürfen. Das ist nicht so gemeint, sondern mit dem Wachen heißt, hey Leute, lasst euch von dem nicht aufhalten im Ausleben eures Glaubens und in dem, was eure Berufung ausmacht. Der Petrusbrief, der zweite Petrusbrief, bezeichnet im Kapitel 2, Vers 5, Noah daher als Prediger der Gerechtigkeit. Es steht nicht wie Noah, ob er wörtlich gepredigt hat. Er hat gepredigt durch die Auslebung seines Glaubens und sein Glaube ist ihm ja zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und was hat Noah gemacht? Er hat eine Arche gebaut. Das war der Auftrag von Gott, weil Gott gesagt hat, es wird Gericht kommen. Und wir sollen auch nicht müde werden oder meinen, wir könnten uns mal ausruhen, weil Jesus sagt auch, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das heißt, wenn wir also unser Glauben weiterleben, egal was mit der Welt geschieht, dann wird es ein Großteil der Menschen nicht wahrnehmen wollen. Wird sich für unseren Glauben nicht interessieren, wie wir unseren Glauben leben, wo wir sonntags sind, was wir für Literatur lesen, wie wir über den Tod nachdenken, wie wir damit umgehen. Und es war zu Noahs Zeiten auch. Und Noah sprach durch seinen Glauben der Welt das Urteil, heißt im Hebräerbrief. Die Arche, die konnte nicht im Verborgenen gebaut werden. Das war ein Schiff mit 130 Meter Länge mindestens. Und er hat 100 Jahre daran gearbeitet. Das war für einen großen Umkreis sichtbar, dass da jemand ein gewaltiges Werk baut. Die Arche Noah war bis Mitte des 19. Jahrhunderts auch das größte Schiff, was jemals gebaut wurde von Menschen. Und Gott hat den Menschen damals 100 Jahre Zeit gegeben, umzukehren. 100 Jahre betrug seine Langmut, wo er gesagt hat, es kommt ein Gericht, ihr seht, ein Mann ist gehorsam, der bereitet sich vor, durchs Gericht zu kommen, ihr könnt selber entscheiden. Und dann kam der Tag, an dem Noah in die Arche ging und Gott hinter ihm zuschloss. Und Jesus sagt ja auch, die Leute hat es nicht interessiert, sie haben geheiratet, sie gegessen, sie haben einfach ihr Ding weiter durchgezogen. Und jetzt warten wir seit 2000 Jahren schon auf Jesus. Das ist doch ein deutlicher Faktor zwischen 100 Jahre Langmut und 2000 Jahre Langmut. Und im 2. Petrus 3 heißt es auch, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist der einzige Grund, warum Jesus noch nicht gekommen ist. Es sind noch nicht genügend Menschen zur Buße gekommen. Jetzt habe ich gesagt, wir sollen ein Zeitgefühl entwickeln, eben in der Frage, wann wird die Auferstehung stattfinden. Und die Christen zu jeder Zeit und auch wir heute sind besonders aufgerufen, die Zeichen der Zeit nach biblischen Maßstäben zu deuten und einen Vergleich zu Gottes Wort zu ziehen und die Menschen darauf hinzuweisen und zur Buße aufzurufen. Wir haben das Menschen in der Kirchengeschichte bisher gemacht. Ich nehme mal ein sehr bekanntes Beispiel, Martin Luther. Hat er sich in der Kirche eine Praxis eingeschlichen, dass man Buße durch einen Ablassbrief bekommen könnte. Und Martin hat erkannt, nein, Gnade allein ist ausreichend. Und er hat 95 Thesen entwickelt, die eigentlich den Missstand in der Kirche aufdecken. Und er hat diese Thesen angeschlagen in Wittenberg, in der Kirche. Und einleitend ruft er aber auf, in der Einleitung, die diesen 95 Thesen vorangeht, da heißt es, aus Liebe zur Wahrheit und dem Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in Württemberg disputiert werden, unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Pater Martin Luther, Magister der freien Künste und der heiligen Theologie, dort auch ordentlicher Professor der Theologie. Daher bittet er jene, die nicht anwesend sein können, um mit uns mündlich zu debattieren, dies in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Also Martin Luther hat Missstände aufgeschrieben, hat seine Ableitungen daraus gezogen und hat diese veröffentlicht und die Menschen eingeladen, seine Mitbrüder, Leute, lasst uns darüber disputieren, ein Streitgespräch führen. Er hat zum Schluss nachher letzten Endes auch vor dem Kaiser zwar alleine seinen Kopf dafür hingehalten, aber er ist in diesen Disput hineingegangen und ich denke, es hat ihn auch bestärkt, dass er wirklich auf dem Wort Gottes steht, was diese Thesen betrifft. Ein zweites Beispiel finde ich bei Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, bekannter Christ während der Zeit und bekennender Christ während der Zeit des Nationalsozialismus. Und er hat am 1. Februar, zwei Tage nachdem Hitler Reichskanzler wurde, am 1. Februar 1933, eine Rundfunkrede gehalten. Und die hat er ausgetragen in der Berliner Funkstunde. Das war ein Vortrag zum Thema der Führer und der Einzelnen in der jungen Generation. Und fast zeitgleich hat Adolf Hitler auch über Rundfunk seine erste Regierungsansprache gehalten. Und wenn wir heutzutage das lesen, wie Bonhoeffer es analysiert, was eigentlich die Situation der Jugend, in der sie sich befindet, wonach sie sich sehnt, das hat er erkannt. Und er hat die Gefahr erkannt, die von Adolf Hitler ausgeht, nämlich statt dem Führer zum Verführer zu werden. Und er hat das nüchtern und sachhaltig und wirklich mit einem scharfen Schwert gemacht. Das war so scharf, dass man ihm das Wort abgedreht hat. Es hieß zwar, er hat die Zeit überschritten, aber er hat alle Silben durchgezählt in seinem Manuskript. Und man weiß bis heute nicht, warum. Die Nationalsozialisten waren erst seit 2 Tagen an der Macht und man hat ihm diese Rundfunkübertragung unterbrochen. Das Skript hat trotzdem nachher noch Verbreitung gefunden. Er wurde auch von Theodor Heuss eingeladen, unserem späteren Bundespräsidenten, vor Studenten zu sprechen. Und ich denke, Aufklärung zu betreiben. Und das ist heute auch unser Auftrag, Aufklärung zu betreiben in unserer heutigen Zeit. Und wenn ich mir eben das Thema Corona-Pandemie angucke, dann vermisse ich einen analytischen und nüchternen Sachverstand. Und dazu möchte ich einfach aufrufen, dass auch Thesen die Verbreitung finden, dass wir sie disputieren und diskutieren. Das wäre mir wichtig. Denn Petrus ruft auch im 1. Petrusbrief auf, im Kapitel 3, Vers 15, wir sind aufgerufen, Rechenschaft über unsere Hoffnung zu geben vor jedem, der diese fordert. Und ich denke, Medien fordern häufig auch Rechenschaft, also nach dem Motto, was hast denn du da geredet? Und dann sollten wir uns auch trauen, dieser Forderung nachzugeben. Ich habe auch schon erlebt, dass Pastoren sagen, nein, mit den Medien will ich nichts mehr zu tun haben. Die haben mich schon wegen anderen Äußerungen verunglimpft. Aber ich denke, wir sollten vor der Verunglimpfung keine Angst haben. Solange wir auf dem Wort Gottes stehen, brauchen wir Hohn und Spott nicht zu fürchten, weil es trägt uns Gott. Und manchmal begegnet uns diese Forderung von Mitmenschen über unsere Hoffnung, dass wir Rechenschaft geben, auch unausgesprochen. Wenn Menschen etwas erzählen, was sie beschäftigt, dann ist das für mich schon ein Schrei danach, was denkst du darüber? Ich weiß eigentlich, du bist Christ. Und sie erzählen etwas. Und so ging es mir vor einem Jahr. Ein Kollege, der bei mir im Büro sitzt, erzählte mir, dass sein Sohn als angehender Teenager, ich glaube, der ist erst 12, 13 Jahre alt, auch bei Friday for Future mitmacht. Und ein paar Tage später hat er ihn stundenlang vor dem Computerspielen sehen und sagte, mein Sohn, das ist doch total verschwendete Zeit. Du hockst die ganze Zeit vor dem Computer und spielst, was soll das? Und die Antwort, die er gegeben hat, die hat selbst ihn als seinen Vater schockiert. Er hat gesagt, Papa, es ist alles so hoffnungslos. Es ist zu spät. Wir werden unseren Planeten nicht mehr retten. Das sagt ein angehender Teenager, der eigentlich begreift, die Dimensionen, mit der wir, wie wir mit unserer Welt umgehen, schon so weit fortgeschritten sind und die Ohnmacht, die wir eigentlich auch erleben, das spürt ein junger Mensch. Und er spürt auch, dass die Welt keine Antwort ihm darauf gibt. Und ich habe in dem Moment auch nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe im Gebetskreis mit einem Bruder darüber gesprochen in der Firma und er sagt zu mir, ah Tim, schön, dass wir unseren Friday for Future schon vor 2000 Jahren hatten. Dann gucke ich hin und sage, was meinst du damit? Good Friday, Jesus am Kreuz gestorben, auferstanden. Das stimmt eigentlich. Ich habe Gott sei Dank noch mal ein paar Tage später viel wieder mit ihm das Thema Friday for Future und ich habe gesagt, Klaus, ich habe dir doch eine Antwort. Es gab ein Friday for Future vor 2000 Jahren. Ja. Und habe ihm ganz kurz in 3 Sätzen von meiner Hoffnung erzählt. Er war auch irritiert über die Antwort und er hat sie auch erstmal stehen lassen. Aber ich weiß, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück und es wird ihm nachgehen. Ja. Die zweite Möglichkeit, die wir bekommen, über Auferstehung zu reden, ist, wenn Freunde, Bekannte oder Verwandte den Tod von dem Angehörigen zu beklagen haben. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr schwierige Situation. Und vor allem, wenn dieser Angehörige ein langes und ein schmerzreiches Sterben hinter sich hatte. Und dann heißt zum Schluss, der Tod war Erlösung. Der Tod war Erlösung. Und wenn wir, ich mache das gelegentlich, Todesanzeigen lesen, ist ein häufiger Spruch, der da steht, als die Kraft zu Ende ging, war es kein Sterben, war es Erlösung. Und im Februar, als mir ein Freund zum Geburtstag gratuliert hat, habe ich gesagt, wie geht es deiner Mutter eigentlich? Ich weiß, sie ist schon mehrere Jahre schwer krank. Er hat gesagt, du bist letztes Jahr gestorben und es war eine Erlösung für sie. Und ich habe mich aus Pietätsgründen nicht getraut und ich fand auch keinen Weg in dem Moment, sagen, hör her, der Tod ist keine Erlösung, weil Jesus ist die Erlösung. Das ist die Antwort und da können wir, denke ich, Gott auch bitten, dass er uns Wege gibt, wie wir in so einer Situation die richtige Antwort finden. Ja. Der Tod ist niemals die Erlösung. Jesus hat uns erlöst von Schuld und die Schuld ist Folge des Todes. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Denn wer an mich glaubt, der stirbt nicht mehr. Jetzt, warum der Tod eben keine Erlösung sein kann, darum finden wir im zweiten Punkt Auferstehung wie eine sehr gute Antwort. Weil es heißt im 1. Thessalonicher Brief, wenn Jesus vom Himmel kommt, werden zuerst die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Eins steht in dem Brief an der Stelle nicht, das möchte ich vorne anstellen, dass Jesus der Erstling aus den Toten war. In seiner Auferstehung ist er der Erste, der auferstanden ist. Was in dieser Stelle im 1. Thessalonicher Brief nicht steht, es steht, da werden auferstehen die Toten, die in Christus sind. Was ist denn mit den Toten, die nicht in Christus sind? Das steht in dieser Stelle nicht. Und was ich auch feststelle, die Auferstehung, obwohl es in unserem Glaubensbekenntnis ja fest verankert ist, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und ich denke, jeder Konfirmand, sofern er einen guten Pfarrer hat, muss das auch mal auswendig lesen oder zumindest vor Gesicht bekommen haben. Ja. Und ich stelle aber auch fest, dass selbst bei Nichtchristen die Tatsache, dass wir Christen an die Auferstehung glauben, häufig Verwunderung auslöst. Ich habe das selbst bei meiner Schwester erlebt neulich. Ich bin jetzt in dem Alter, wo die Eltern sterben. Also es lebt nur noch meine Mutter, mein Vater, mein Stiefvater sind gestorben, dann meine Urgroßmutter sind gestorben. Und obwohl ich sie alle beerdigt habe, es gab keinen Pfarrer und ich habe die Beerdigung gemacht, ich halte es wirklich als eine Ehre, weil man konnte Gottes Wort predigen, wer hätte vielleicht noch mehr über die Auferstehung predigen sollen, war meine Schwester ganz entsetzt, als wir über die Grabpflege von der Großmutter und vom Stiefvater geredet haben, kamen wir kurz auf das Glauben, was geschieht nach dem Tod? Und ich sagte, das ist doch ganz einfach, wir werden auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Und sie, echt? Und woran glaubst du? Und sie sagt, ja, ich glaube schon, dass die Seele weiterlebt, dass die Seele ewig lebt, vielleicht im Himmel, vielleicht bei Gott. Und ich denke, man sieht, es hat eine Unaufgeklärtheit sich breit gemacht, gegen die wir auch anzukämpfen haben. Ja? Dass wir an Jesus glauben, das weiß jeder. Ja? Deswegen heißen wir Christen. Ja? Aber dass wir an Jesus' Wiederkunft glauben, ich erlebe das nur bei einem Kollegen, der gehört zu den siebenten Tagsadventisten, der trägt das auf der Flagge. Also häufig auch zu Kollegen, oder wenn Jesus wiederkommt, immer so ein Seitensatz. Ja. Und ich denke, vielleicht sollte man sich da auch ein Beispiel mal dran nehmen. Es heißt nämlich in Johannes 5, es gibt zwei Auferstehungen. Da heißt es, wundert euch nicht darüber, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräben sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Ich will vielleicht an der Stelle für die, die nicht so bibelfest sind, sagen, mit Gutes getan haben sie nicht die guten Werke gemeint, sondern Gutes getan haben im Glauben an Gott. Das ist, denke ich, das Wichtige. Und die Böses getan haben, die haben eigentlich in dem Unglauben alles, was sie getan haben, böse. Ja, so unterscheidet die Bibel. Es gibt also zwei Auferstehungen und im 1. Thessalonicher Brief haben wir jetzt beschrieben, die Auferstehung der, die an Christus geglaubt haben und es kommt noch eine Auferstehung von denen, die nicht an Christus geglaubt haben und die werden auferstehen zum Gericht und zum zweiten Tod. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über das Thema Sterbehilfe mit debattieren, dann würde ich sagen, ich will keinen Menschen, der unerlöst ist, der Jesus nicht als seinen Erlöser hat, beim Sterben helfen, weil das, was danach kommt, ist noch viel schlimmer. Und Jesus lehrt uns in der Geschichte vom Lazarus, vom armen Lazarus und dem Reichen, der Reiche schlägt seine Augen auf, nachdem er gestorben war, in der Hölle, in einem Ort der Qualen und er sieht Lazarus von der Ferne im Schoß von Abraham getröstet, an einem guten Ort und dazwischen ist eine Kluft unüberwindbar. Das heißt, die Toten sind auch an einem Ort, wo eine unüberwindbare Kluft ist zwischen denen, die geglaubt haben und denen, die nicht geglaubt haben. Daher sollten wir Menschen warnen, die in dem Tod eine Erlösung sehen, solange sie nicht Jesus als Erlöser haben. Also ich denke, wenn ich Jesus als Erlösung habe und ich denke, ich will meine Schmerzen abkühlen oder ich könnte einem Feind in die Hände fallen, der Böses mit mir vorhat, dann könnte ich noch verstehen und akzeptieren, okay, dann sage ich, ich lehne lieber direkt den Weg zum Herrn. Aber Gott hält immer die Hand über uns, ich denke auch, wenn wir in die Feindeshandes fallen, denn wir sollen nicht fürchten uns vor dem, der unseren Körper verderben kann, sondern vor dem, der unsere Seele verderben kann. Und was ich auch tragisch finde eben an der Tatsache, dass im Tod und wir auch in der Auferstehung schon getrennt sind, ist, im Tod werden sich die begegnen auch auf der falschen Seite, die in ihrem Leben schon Feinde waren. Nehmen wir mal das Beispiel Adolf Hitler und Churchill. Ich weiß jetzt nicht, ob Churchill ein gläubiger Mann war. Adolf Hitler würde ich sagen, zu ziemlich hundertprozentiger Sicherheit nicht. Und die beiden, rein fiktiv, wenn die sich im Totenreich begeben, werden feststellen, im Krieg haben wir uns bis aufs Blut bekämpft. Und jetzt hocken wir hier auf der falschen Seite, beide verloren. Es werden sich auch Täter und Opfer dort begegnen. Das Opfer sagt, ey, mir ist so viel Unrecht passiert und jetzt hockt der mit mir auf der gleichen Seite. Wie kann das sein? Von daher müssen wir predigen, dass Jesus nicht nur während dem Leben den Unterschied macht, er macht den Unterschied auch im Tod und er macht den Unterschied auch in der Auferstehung. Und auf der anderen Seite, im Tod und auch in der Auferstehung, da sitzen die, die sich freuen, dass sie die Gnade unverdient geschenkt bekommen haben. Ein Mensch, auch wie Eugen gesagt hat, es ist so viel schief gelaufen in meinem Leben, auch obwohl ich an dich geglaubt habe, obwohl ich versucht habe, deinen Weg zu gehen, Jesus, und trotzdem darf ich hier sein. Danke. Also das sind, denke ich, auch Aussichten, die uns ermutigen sollen, auch wenn die Zeiten schwieriger werden, die kommen. Weil Jesus auch verspricht, und dann werden wir sein beim Herrn alle Zeit. Also wirklich Gesicht zu Gesicht. Und das ist, mit diesen Worten tröstet euch untereinander, schreibt auch Paulus an die Thessalonicher Gemeinde. Ich komme zum Ende und ich will das einfach nochmal zusammenfassen, was ich gepredigt habe. Wir dürfen die Frage nach dem Wann der Auferstehung nicht aus dem Auge verlieren. Auch wenn wir durch die Geschichte vielleicht ein Gefühl haben, jetzt hat es lang gedauert, es kann noch lang dauern. Wir kennen weder Tag noch Stunde. Und wir sollen am Feigenbaum lernen, an dem Gleichnis, was Jesus uns gibt, dass wir die Zeichen der Zeit lernen. So wie ein Landwirt lernt, er weiß, wann er säen muss, er weiß, wann er ernten muss. Der Hans-Jürg weiß auch noch nicht, wenn er im Frühjahr sät, wann er die Ernte einfährt. Du kennst den Tag nicht. Aber du weißt, wie du das Wetter und den Reifegrad zu beurteilen hast. Und danach sollen wir leben. Und Jesus will eben auch, dass wir wachsam bleiben in unserem Glauben, in dem, wozu wir berufen sind, dass er uns bei seiner Wiederkunft als treue Knechte vorfindet, die bei der Arbeit sind. Dass unser Leben ein sichtbares Zeugnis sein soll vor den Menschen, weil wir müssen unseren Glauben lernen, denn selbst wenn sie sich vielleicht nicht trauen, direkt uns anzusprechen, so senden sie doch immer Botschaften aus. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit haben wir viele Chancen, vom Leben, vom Sterben und von der Auferstehung Jesus Zeugnis zu geben. Und auch wenn Jesus uns für die bevorstehenden Zeiten wenig Gutes verheißt, so ermutigt er uns, bis ans Ende zu beharren, damit wir selig werden. Und er sagt, als Trost für die letzten Tage, wenn aber dieses anfängt, also die Zeichen der Endzeit sich zu mehren, die schwer auszuhalten sind, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich denke, es ist für uns eine Ermutigung einfach, auch wenn die Zeiten jetzt gerade schwierig sind in der Auslebung unseres Glaubens und noch schwieriger werden, dass wir erhobenen Hauptes durch unser Leben gehen. Denn Jesus gibt jedem Menschen, ob gläubig ist oder ungläubig, ein Leben nach dem Tod in der Auferstehung. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum zweiten Tod. Und weil Gott jetzt schon seit 2000 Jahren so langmütig ist, kann ich jeden, der Jesus noch nicht in seinem Leben hat, auch heute einladen, mit Jesus ernst zu machen. Wenn du willst, dass wir für dich beten, ich oder jemand von den Ältesten, spreche uns an. Also du hast im Tod keine Chance mehr. Ich glaube auch, je mehr ich mich mit dem Thema befasse, ich glaube nicht an das Thema der Allversöhnung. Das lese ich in der Bibel nicht. Obwohl ich weiß, dass Gott so ein mega gnädiger Gott ist. Ja, aber ich glaube eher, dass er deswegen 2000 Jahre wartet, wie dass er, für mich wäre eine Allversöhnung ein Kommen umsonst, was Jesus durchlitten hat und getragen hat für uns. Und das ist die Botschaft, die zählt, und auf die fordert er eine Antwort. Und ich hoffe, dass ich die Antwort, die ich heute geben können, und beschließe die Predigt mit Amen.